ARD.
Die russische Armee erobert mehrere Dörfer im Osten der Ukraine.
Die Zahl der Verletzten ist nach Raketenangriffen in Kharkiv weiter gestiegen.
Israel weitet seine Einsätze im Norden Gazas und im südlichen Libanon aus.
Und neue Drohung aus dem Iran gegen Israel und die USA. Ich bin Michael Kück.
Und ich bin Michael Hafke. Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der russische Einmarsch in die Ukraine, er läuft jetzt seit Februar 2022. Ganz zu Beginn des Krieges, da waren sich doch so ziemlich alle Experten einig, hätte kaum jemand darauf gewettet, dass sich die Ukraine dem Druck der russischen Übermacht länger entgegenstellen kann. Von Tagen, maximal Wochen war die Rede. Und das dachte seinerzeit wohl auch Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Inzwischen wehrt sich die Ukraine auch mit Hilfe westlicher Waffen seit mehr als 2,5 Jahren. Lange Zeit sah es an der Front nach einer Pattsituation aus. Inzwischen aber mehren sich die Berichte über ein russisches Vorrücken.
Ja, aktuell ist von zwei kleinen Dörfern die Rede, die monatelang schwer umkämpft waren und nun von den Russen erobert wurden. Die Ukraine gibt zu, dass wichtige Verteidigungslinien durchbrochen wurden, und zwar mit Blick auf die nahegelegene Industriestadt Pokrovsk in der Region Donetsk. Ziel der Russen, so vermutet das ukrainische Militär, ist demnach, hinter der ukrainischen Verteidigungslinie von zwei Seiten die Stadt angreifen zu können, nämlich von Norden und von Süden. Und genau das ist nun deutlich wahrscheinlicher geworden.
Und auch an anderen Frontabschnitten wird weitergekämpft. Kharkiv, die zweitgrößte ukrainische Stadt im Osten, wird regelmäßig mit Raketen beschossen. Gestern wurde eine Polizeistation getroffen. Wie ist dort die Lage?
Gestern war die Rede von 30 Verletzten durch diesen Angriff. Inzwischen sprechen die ukrainischen Behörden von 46 Verletzten, darunter 36 Polizisten, ein Rettungssanitäter und 9 Zivilisten. Zwei Raketen sollen dafür verantwortlich gewesen sein. Auch die Hauptstadt Kiew war in der vergangenen Nacht wieder betroffen. Es gab stundenlangen Luftalarm. Zeugen berichten davon, dass die Drohnen sehr niedrig geflogen sind. Und da sagen Experten, das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen soll der Abschuss erschwert werden. Aber es geht letztlich auch darum, die Bevölkerung zu demoralisieren in der Hoffnung, dass sie kriegsmüde wird und damit auch der Druck aus der Bevölkerung auf die Regierung in Kiew zunimmt, den Krieg wie auch immer zu beenden.
Sollte die Ukraine nachgeben? Zumindest ein bisschen, um den Krieg zu beenden? Genau darauf spekuliert Moskau. Der ukrainische Präsident Selenskyj will bisher davon nichts wissen. Aber die Stimmung in seinem Land hat sich ein bisschen gewandelt. Das sagt zumindest der neue Linken-Chef Jan van Aken, der sich derzeit in Kiew aufhält. Sollte die Ukraine die seit inzwischen schon 10 Jahren besetzte Krim aufgeben? Nein, sagte von Aken heute früh in einem Interview im Deutschlandfunk. Und trotzdem, so der linken Politiker, werden diese Überlegungen in der Ukraine lauter.
Da gibt es hier aber bei vielen auch so eine Stimmung, die Krim ist weg, das wäre schon in Ordnung. Hauptsache, die Ukraine bleibt intakt, so wie sie vor 2 Jahren war. Aber das waren relativ viele sogar, die so gesagt haben, naja, ist eigentlich ukrainisch oder muss man auf lange Sicht denn sehen, was da geht? Da müssen Sie ja immer mit bedenken, dass die Menschen hier alle in einem Krieg leben, auch hier in Kiew. Also alle, die wir gesprochen haben, sind direkt beteiligt. Das sind Menschen bei, die fahren ständig an die Front, um Menschen zu evakuieren, sind ständig auch der direkten Kriegsgefahr ausgesetzt. Und da schwingt natürlich das eine mit, was sozusagen für sie gerecht sich anfühlt, und das andere aber auch der Wunsch, dass der Krieg zu Ende geht. Denn ich glaube, in diesem Spannungsfeld sind dann einige bereit zu sagen, denn lass die Krim noch Krim sein lassen, Hauptsache wir haben Frieden. Die haben alle Freunde und Verwandte verloren, das muss man alles mitdenken.
Zu dieser Stimmung könnten auch Berichte beitragen, nach denen Russland jetzt militärische Unterstützung von seinem Verbündeten Nordkorea erhält. Wir haben ja schon mehrfach davon berichtet. Erst gestern kam es zu einem Besuch der nordkoreanischen Außenministerin bei ihrem Amtskollegen Lavrov in Moskau. Immerhin hat der russische Präsident Putin die Stationierung der Soldaten im Gebiet Kursk nicht bestritten. Alarmiert fordert nun der ukrainische Präsident Selenskyj von seinen Verbündeten größere Unterstützung im Kampf gegen die vorrückenden Soldaten aus Nordkorea. In seiner allabendlichen Videoansprache beklagt er zum wiederholten Male, dass man ihm die Lieferung von Waffen mit einer höheren Reichweite bisher verwehrt habe. Die Ukrainer seien gezwungen, sich zu verteidigen, und die Welt würde wieder zusehen. Für die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz steht fest, Nordkoreas Machthaber Kim wird gegenüber Putin nicht umsonst Nachbarschaftshilfe leisten. Der hochgerüstete, aber verarmte Staat ist dringend auf russisches Know-how angewiesen für Satelliten oder Nukleartechnologie. Und je mehr die Russen davon teilen, desto ungemütlicher wird es nun für Südkorea. Die neu gewonnenen Kampferfahrungen könnten zu einem möglichen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel führen. Um dieses Experiment zu beenden, sollte Südkorea mit Waffenlieferungen einen wichtigen Beitrag zur Verteidigung der Ukraine leisten.
In 3 Tagen wählen die USA einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Und das könnte sehr großen Einfluss auf den weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine haben. Und wird sicher auch deshalb in Moskau mit Spannung verfolgt. Wen wünscht sich eigentlich Kremlherrscher Putin im Weißen Haus? Unser Korrespondent Frank Eichmann aus Moskau schätzt die Lage so ein.
Präsident Putin gab seine Wahlempfehlung genau 2 Monate vor dem Wahltag ab, bei einem Auftritt in Wladiwostok. Eigentlich sei sein Favorit ja Joe Biden, aber da der nicht mehr antrete, folge er, Putin, Bidens Empfehlung und unterstütze nun Kamala Harris. Zumal Harris so ein ansteckendes Lachen habe, was zeige, dass mit ihr alles in Ordnung sei. Allgemeine Heiterkeit im Saal, ernst gemeint war das nicht. Aber die ganz große Begeisterung für Donald Trump, wie noch vor dessen erster Wahl, herrscht in Russland auch nicht, verhängte Trump doch in seiner ersten Amtszeit scharfe Sanktionen gegen Russland. Er dürfte aus Moskauer Sicht aber einfacher zu berechnen sein. Dass es mehrfach Kontakte gab zwischen Putin und dem Präsidentschaftskandidaten Trump, das hat Putin entschieden dementiert. Aber ein von Trump versprochenes schnelles Verhandlungsende des Krieges gegen die Ukraine, wohl auf Kosten des angegriffenen Staates, das kommt besser an als das Harris-Versprechen weiterer Militärhilfe für die Ukraine. Vor allem aber dürfte sich Putin über ein möglichst knappes Ergebnis und Nachwahlchaos freuen. Das würde den großen Gegner USA außenpolitisch erst einmal lahmlegen. Westliche Vorwürfe gezielter Desinformationskampagnen werden von Russland entschieden zurückgewiesen. Die offizielle Linie heißt, die Wahl ist allein Sache der Amerikaner. Wir mischen uns nicht ein.
Und damit schauen wir noch auf die Lage im Nahen Osten. Israels Armee, so wird berichtet, weitet seine Angriffe im Norden des Gazastreifens und im Libanon aus. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 120 Ziele aus der Luft angegriffen. Was ist da passiert?
Ja, es sollen Raketen, Abschussrampen und ein Waffenlager getroffen worden sein. Das Militär hat erklärt, dass es vor allem im Süden des Libanon an örtlich begrenzten und gezielten Angriffen festhalten will. 2 Hisbollah-Kommandeure sollen dabei getötet worden sein. Israel behauptet, dass die beiden Männer für den Abschuss von 400 Raketen auf israelisches Gebiet allein im Oktober verantwortlich gewesen sein sollen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben aber nicht.
Ja, und trotzdem reißen die Angriffe aus dem Libanon auf Israel nicht ab. Die Kleinstadt Tira, also mitten im Landesinneren in der Nähe von Tel Aviv, wurde dabei getroffen. 3 Raketen sollen dort eingeschlagen sein. Israel berichtet von insgesamt 19 Verletzten. Und weiter steht ja die Frage im Raum, wie wird sich nun der Iran verhalten? Plant das Land tatsächlich einen Gegenschlag nach dem israelischen Beschuss von Militäranlagen vor einer Woche? Der oberste iranische Führer Khamenei hatte sich ja zuletzt sehr verhalten geäußert und erklärt, sein Land wollte den israelischen Angriff, Zitat, weder überbewerten noch herunterspielen.
Ja, jetzt gab es aber eine deutlichere Warnung an Israel und auch an die USA. Khamenei sprach von einer vernichtenden Reaktion und wörtlich von einer zähnebrechenden Antwort, die es geben soll. Ob damit allerdings ein direkter Militärschlag durch den Iran gemeint ist, bleibt die Frage. Khamenei sprach dabei vor allem von den Gruppen, die vom Iran in diesem Krieg unterstützt werden, also der Hamas, der Hisbollah und auch der Houthi-Miliz im Jemen. Und dazu passt auch ein Bericht von Experten der Vereinten Nationen, die sagen, die Houthis haben sich in den vergangenen Monaten von einer bewaffneten Gruppe mit beschränkten Fähigkeiten inzwischen zu einer starken Militärorganisation entwickelt. Gemeinsame Einsatzzentren sollen demnach professionell aufgebaut worden sein vom Iran, um die Gruppe auch im Kampf gegen Israel stärker einzusetzen als bisher.
Ja, und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.